Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Breitband. Die Digitalisierung der Welt. Damit setzen wir uns jede Woche auseinander, analysieren, wie unser Leben dadurch beeinflusst wird. Ich bin Martin Böttcher, mit mir in der Runde Vera Linz und Marie Zinkern aus der Breitbandredaktion. Hallo.
Hallo. Hallo.
Auch dieser Woche wieder interessante Themen in Sachen Digitalkultur. Vera, von dir können wir heute erfahren, wie einfach oder vielleicht auch wie schwer das Einkaufen im Netz für Menschen mit Beeinträchtigungen ist. Stichwort Barrierefreiheit. Schon mal ganz kurz gefragt, alles gut bei Online-Shops?
Ich würde sagen, eher dramatisch. Es wurden sehr, sehr viele Seiten getestet und die Anzahl derjenigen, die barrierefrei sind, ist deutlich unter 10%.
Das werden wir also später hier noch alles beleuchten. Marie, du wirst uns erzählen, was digitale Grenzsicherung an den EU-Außengrenzen mit der Kolonialgeschichte zu tun hat. Mehr als man auf die Schnelle so vermutet, oder?
Mhm. Ja, ich dachte am Anfang, es geht um das abstrakte Konzept, dass Grenzen koloniales Konzept sind. Aber es gibt tatsächlich Technologien und auch digitale Technologien, die einen Ursprung in der Kolonialgeschichte haben.
Und als weiteres Thema geht es bei uns um das Recht auf schnelles Internet. Daraus soll ein Recht auf noch schnelleres Internet werden. Aber Geschwindigkeit ist ja bekanntlich relativ. Seit 2021 gibt es in Deutschland das Recht auf schnelles Internet. Jeder von uns hat einen Anspruch darauf, dass unsere Verbindungen ins Netz bestimmte Mindestmaße erfüllen. Das soll jetzt noch ausgeweitet werden. Am Mittwoch hat der Digitalausschuss des Deutschen Bundestags dafür gestimmt. Und das bedeutet, die Mindestgeschwindigkeit für Downloads soll auf 15 Megabit pro Sekunde angehoben werden. Musik oder Filme zum Beispiel gelangen dann schneller auf den eigenen Rechner. Und beim Upload, also wenn ich anderen etwas schicke, dann soll die Mindestgeschwindigkeit auf 5 Mbit gesteigert werden. Diese Zahlen, die sagen einem jetzt vielleicht erstmal nichts. Und für wen könnte das auch interessant sein? Fragen, die wir mit Lina Erik vom Bundesverband der Verbraucherzentrale klären wollen. Hallo, guten Tag.
Ja, hallo.
Also, die Mindestbandbreite für Internet soll erhöht werden von 10 Mbit pro Sekunde auf 15 Mbit im Download und von 1,7 auf 5 Mbit pro Sekunde im Upload. Was bedeuten denn diese Geschwindigkeiten überhaupt? Was kann ich damit als Nutzerin überhaupt machen?
Ja, erstmal ist es gut, dass die Geschwindigkeiten hochgehoben wurden. Es geht ja hier um quasi Mindestgeschwindigkeiten. Also es geht leider auch nicht, wie Sie sagen, um ein Recht auf schnelles Internet, sondern ganz offiziell ist es wirklich ein Recht auf Versorgung, was ein Stück weit widerspiegelt, dass es so um eine Mindestversorgung geht. Es geht um ein Sicherheitsnetz. Und mit diesen Geschwindigkeiten soll sichergestellt werden, dass Menschen überall in Deutschland teilhaben können. Das heißt, einfach bestimmte Dienste im Internet auch nutzen können. Ganz klassisch natürlich E-Mail, dann aber halt auch Videodienste. Es soll sogar die Videokonferenz möglich sein. Das Surfen auf sozialen Netzwerken soll möglich sein. Also quasi Dienste, wo man sagt, ich brauche sie, ich möchte sie haben, um einfach teilzuhaben an der Gesellschaft und auch am wirtschaftlichen Leben.
Das heißt, diese Mindestwerte, das soll tatsächlich so ein Mindeststandard ermöglichen. Aber reicht das jetzt? Reichen diese Geschwindigkeiten, die da beschlossen wurden im Digitalausschuss?
Also sie reichen uns nicht. Sie sind ein erster Schritt, weil wir einfach sehen, dass insgesamt wir in Deutschland noch das Problem haben, dass wir einfach immer noch Gebiete haben, die nicht versorgt werden. Es ist halt gut, dass wir über dieses Recht auf Versorgung haben Verbraucherinnen und Verbraucher einen Rechtsanspruch. Das muss man sich auch mal klar machen. Das ist ein bisschen wie so ein der Anspruch auf einen Kita-Platz. Und da ist es uns einfach wichtig, dass Verbraucherinnen und Verbraucher versorgt werden. Und im Moment ist diese Mindestversorgung so ein bisschen das, was da gewährleistet werden soll. Aber das Ziel ist natürlich, dass Verbraucherinnen und Verbraucher höhere Geschwindigkeiten bekommen, zum Beispiel auch über den wirtschaftlichen Ausbau. Also nicht über diese Mindestversorgung, sondern ganz normal, weil halt Telekommunikationsanbieter sich entscheiden, ich versorge jetzt den Haushalt, ich versorge dieses Gebiet zum Beispiel mit Glasfaser. Das wäre eigentlich unsere Vorstellung und die Vorstellung von vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Aber das funktioniert häufig noch nicht. Gerade in Gebieten, die entlegener sind oder aber auch zum Beispiel so klassisch am Rand einer Gemeinde wurde ein Feld umgewidmet und dort werden plötzlich Häuser gebaut. Und das hat man aber nicht abgesehen, als man vielleicht drei Straßen weiter irgendwie vorher Glasfaser verlegt hat. Und dann sind plötzlich irgendwie 20 Häuser komplett unterversorgt. Und diese Fälle haben wir tatsächlich auch immer noch. Und wir sehen es halt perspektivisch als erforderlich an, dass wir natürlich flächendeckend wirklich schnelles Internet bekommen, weil 15 Mbit sind einfach nicht schnell, ehrlich gesagt.
Aber angenommen, ich wohne jetzt in so einer Gegend, in der diese Mindestbandbreite nicht da ist. Was heißt das dann für mich? Muss ich mich als Bürgerin melden? Muss ich einen Prozess anstreben? Habe ich das Recht, das einzufordern? Oder werde ich dann ganz automatisch angeschlossen an schnelleres Internet jetzt durch diese Entscheidung im Digitalausschuss?
Automatisch funktioniert es leider nicht, muss man sagen. Das wäre perfekt. Sondern ich muss mich wirklich als Bürgerin, als Bürger an die Bundesnetzagentur wenden und sagen, hier, ich bin unterversorgt. Ich habe entweder gar kein Internet oder mein Internet ist zu langsam. Dafür kann man sich bei der Bundesnetzagentur melden über ein Kontaktformular. Man kann aber auch einfach eine ganz normale E-Mail schreiben, weil ehrlich gesagt, das Kontaktformular ist uns noch zu kompliziert gestaltet. Das muss vereinfacht werden. Und dann prüft die Bundesnetzagentur, ob an ihrer Adresse, an dem Wohnort tatsächlich kein Internet ist oder ob sie halt jetzt aktuell noch weniger als 10 Mbit haben oder dann zukünftig weniger als 15 Mbit und stellt dann eine sogenannte Unterversorgung fest.
Wie kann ich denn persönlich überprüfen, ob schnelles Internet in meiner Region verfügbar ist oder auch welche Download- und Uploadraten ich selber habe?
Naja, wenn Sie schon einen Internetanschluss haben, dann gibt es meistens von Ihrem Telekommunikationsanbieter halt auch softwarebasierte Messtools, dass Sie im Internet einfach mal auf Geschwindigkeit messen gehen, entweder direkt von Ihrem Anbieter oder es gibt auch übergreifende Tools. Und da können Sie halt messen, wie schnell Ihr Internetanschluss ist. Es gibt tatsächlich auch von der Bundesnetzagentur ein Messtool zur Messung Ihrer Geschwindigkeit. Das können Sie vor allem auch gut nutzen, wenn Sie zum Beispiel feststellen, oh, ich habe echt zu wenig Geschwindigkeit und zahle aber viel zu viel, wenn Sie sich dann halt an Ihren Anbieter wenden wollen, um dann zu mindern, also um die Kosten zu mindern. Aber auch da, dieses Tool der Bundesnetzagentur ist noch sehr kompliziert. Sie müssen an verschiedenen Tagen verschieden viele Messungen machen. Also für einen schnellen Überblick ist auf jeden Fall, sind häufig die Tools der Anbieter, sage ich mal, komfortabler.
Vor ein paar Monaten im März, da hat die Bundesnetzagentur erstmals einen Netzbetreiber verpflichtet, ein entlegenes Haus mit Internet zu versorgen. Dieses Recht auf schnelles Internet oder überhaupt auf Internet, das gibt's schon seit 2021. Warum ist das denn nicht schon früher passiert, dass die Bundesnetzagentur da tätig geworden ist?
Das ist eine sehr gute und genau die richtige Frage. Das kritisieren wir sehr, dass erst eine einzige Verpflichtung ausgesprochen wurde. Das Problem am Recht auf Versorgung mit Internet ist, dass die Bundesnetzagentur verschiedene Fristen hat und auch im Moment natürlich da auch ein Stück weit Neuland betreten hat und das alles relativ lang gedauert hat. Es ist so, dass die Anbieter, die Telekommunikationsanbieter, sich auch natürlich dagegen wehren, weil sie haben kein Interesse daran, vielleicht einen entlegenen Haushalt versorgen zu müssen. Und insofern gibt es da verschiedene Verfahren, dass dort gegen Unterversorgungsfeststellen geklagt wurde und die Bundesnetzagentur quasi auch hundertprozentig sicher sein will, alles richtig zu machen, was auch gut ist. Aber insofern ist der ganze Prozess ehrlich gesagt ewig lang. Und wenn man sich jetzt vorstellt, eine Bürgerin, Bürger hat kein Internet und will eigentlich seit 2 Jahren Internet und muss 2 Jahre darauf warten, dann ist das halt ein Zustand, der nicht haltbar ist.
Ich verstehe das überhaupt nicht, warum es überhaupt noch in Deutschland ja Gegenden gibt, in denen man nicht ans Internet angebunden ist. Wir sind doch ein hochentwickeltes Industrieland. Das müsste doch längst überall funktionieren. Wir reden die ganze Zeit über Digitalisierung und wie wichtig das insgesamt ist.
Ja, auch eine richtige und wichtige Frage. Also letztendlich ist es so, der flächendeckende Ausbau, gerade leitungsgebunden, also es gibt ja verschiedene Technologien, ja, also es gibt ja den Mobilfunk, dann die Leitungstechnologie, da ist Glasfaser einfach so ein bisschen State of the Art, was man verbauen will, wo man wirklich schnelles Internet bekommt und dann haben wir sogar noch Satellitentechnologie. Und man muss sagen, die leitungsgebundene Technologie, die sicherlich auch am stabilsten ist, das heißt einfach auch am permanentesten die Bandbreite bietet, die Sie haben möchten, das kostet halt zum Teil einfach viel Geld. Und und lohnt sich für die Anbieter vor allem natürlich in Regionen, wo viele Haushalte versorgt werden, also in urbanen Zentren oder in größeren Städten und zum Teil einfach in entlegenen Ortschaften oder auch in Gebieten, wo es einfach ländlicher ist. Da lohnt es sich einfach nicht, weil wir einfach da zu wenige Haushalte haben, die angeschlossen werden. Jetzt können die Haushalte über Mobilfunk natürlich Internet beziehen oder über Satellit. Über Mobilfunk bekomme ich einfach auch nicht so viel, weil 5G-Ausbau ist genauso ein bisschen schwierig in Deutschland. Und über Satellit zahle ich einfach eine ganze Menge. Da muss ich mir halt die Satellitenschüssel anschaffen. Dann zahle ich sozusagen auch monatlich mehr. Da bekomme ich natürlich irgendwie Bandbreiten, die auch sehr schnell sind und gut. Aber das ist so ein bisschen die Situation. Und wir hinken da ein Stück weit hinterher. Und da ist, glaube ich, auch die Politik und auch die Bundesnetzagentur permanent gefragt.
Wenn Sie jetzt sagen, der Rechtsanspruch gilt auch für Satellitenbetreiber, welche Rollen spielen denn Firmen wie Elon Musks SpaceX für unsere Internetinfrastruktur? Ist das schon eine bedeutende Rolle oder ist das tatsächlich so eine Nische?
Also ich würde sagen, es ist eher noch eine Nische. Es ist natürlich wichtig, dieses Recht auf Versorgung ist technologieneutral. Das heißt, Verbraucherinnen und Verbraucher können mit jeder Technologie versorgt werden, solange halt diese Mindestgeschwindigkeit gegeben ist. Und da ist Satellit natürlich auch ein Punkt. Was aber dazu kommt, ist, dass dieses Recht auf Versorgung, dadurch, dass es so eine Art Grundsicherung ist, muss auch erschwinglich sein. Also wir reden hier auch über Geld. Das heißt, der Anschluss muss halt, darf auch nicht einen bestimmten Preis übersteigen. Im Moment sieht die Bundesnetzagentur da so ungefähr 30 Euro im Monat. Und da wird es natürlich schon fast wieder ein bisschen schwierig bei Satellit, weil das so im Schnitt eher so bei um die 50 Euro liegt, ganz zu schweigen von den faktischen Anschaffungskosten, die ich dann noch investieren muss, halt wie gesagt in die Satellitenschüssel und so weiter. Aber Satellit spielt da schon eine Rolle und es ist zwar nicht ganz klar, wen die Bundesnetzagentur verpflichtet hat im März, aber man spekuliert schon, dass es ein Satellitenbetreiber war. Also das ist unklar, das wissen wir auch nicht, aber man spekuliert, dass es ein Satellitenbetreiber war. Also vielleicht hat man sich da auch geeinigt mit Elon Musk, dass er das Ganze für 30 Euro anbietet.
Interessant, 30 Euro. Elon Musk zahlt er ja eigentlich aus der Portokasse. Jetzt haben wir viel Kritik geäußert. Gibt es denn auch Beispiele von Regionen, die erfolgreich an schnellere Internetverbindungen angeschlossen wurden?
Es gibt, glaube ich, gerade in Niedersachsen, aber auch so gibt es immer wieder viele Gemeinden, die halt erstmal auch über Förderprogramme, bei denen sie mitmachen, quasi geschafft haben, bestimmte Gebiete in ihren Gemeinden auch anzuschließen. Das passiert und passiert laufend. Und man muss auch sagen, bei aller Kritik ist es erstmal jetzt super, dass wirklich der Digitalausschuss auch jetzt der Bundesnetzagentur und dem entsprechenden Ministerium aufgegeben haben, hier die Geschwindigkeiten hochzuheben. Darauf haben wir jetzt einfach auch schon gewartet. Eigentlich sollte das schon letztes Jahr passieren. Das ist erstmal positiv. Also das will ich nochmal so ein bisschen zum Abschluss irgendwie sagen, dass wir da auch ganz zufrieden sind. Aber es muss einfach noch eine ganze Menge passieren, damit wir hier wirklich komplett flächendeckend in Deutschland auch alle Menschen versorgt haben. Mit Internet und am besten noch mit schnellem Internet.
Sagt Lina Erik vom Bundesverband der Verbraucherzentrale über das Recht auf noch schnelleres Internet. Dauert übrigens noch ein paar Monate, bevor das eingefordert werden kann. Vielen Dank.
Sehr gerne.
So, und jetzt kommen wir zum Thema, bei dem jeder von uns so seine Erfahrungen gesammelt hat. Einkaufen im Internet. Aber nicht jeder von uns hat Folgendes dabei erlebt.
Ich möchte mir gerne ein rotes Kleid bestellen, aber ich kann nicht mit der Tab-Taste die Größen auswählen. Und das schließt wieder darum, dass ich nicht meinen Kauf abschließen kann, da ich nicht mit der Tab-Taste auf den Warenkorb gehen kann, weil der Warenkorb noch ausgeblendet ist, weil man dafür eine Größe aussuchen muss. Ich kann das Kleid nicht kaufen und stehe vor einer großen Barriere.
Vera, klär uns auf. Wen haben wir hier gehört?
Ja, das war Sophie Geiken. Sie ist erkrankt an Gelenksteife und ist deshalb in ihrer Bewegung stark eingeschränkt. Und Sophie hat hier versucht, sich in einem Online-Shop ein Kleid zu bestellen. Und das hat, wie wir gehört haben, nicht funktioniert, weil sich bestimmte Funktionalitäten nicht mit der Tastatur ansteuern lassen. Und Sophie ist eine von mehreren TesterInnen, die für einen Testbericht von Aktion Mensch und Google Online-Shops ausprobiert haben.
Der Testbericht, der ist in dieser Woche vorgestellt worden, offenbar mit einem nicht so tollen Ergebnis. Zumindest mit Blick auf diesen konkreten Fall, ne?
Grundsätzlich mit einem nicht so guten Ergebnis. Hören wir mal Christina Marx von der Aktion Mensch.
Wir sehen, dass sich gerade im Bereich der digitalen Barrierefreiheit, die ja wahnsinnig wichtig ist für Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen, eigentlich viel zu wenig tut. Es gibt nach wie vor noch einen Großteil der Webseiten, die nicht barrierefrei zugänglich sind. Und das schließt halt viele Menschen, insgesamt rund 13 Millionen Menschen in Deutschland, die eine Beeinträchtigung haben, potenziell aus.
Ja, und das hat sich sogar noch im Vergleich zur letzten Studie im vergangenen Jahr leicht verschlechtert. Ich sag mal kurz, wie man vorgegangen ist. Man hat aus den 500 Top-Webseiten in Deutschland die angeschaut, die einen vollständigen E-Commerce-Webshop haben. Das waren 71. Und dann hat man jene ausgewählt, die mit einer Tastatur bedienbar sind, weil das eben eine Grundvoraussetzung ist für digitale Barrierefreiheit. Und das waren dann schon nur noch 15. Und die hat man dann auf weitere Funktionalitäten untersucht.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, von 500 ausgewählten Webseiten sind gerade mal 15 überhaupt vielleicht barrierefrei, aber das sind unglaublich wenige. Was stört denn da so am meisten?
Ja, genau, das sind tatsächlich sehr wenige, muss man sagen. Und was stört, sind sowas wie fehlende Kontraste oder dass der Tastaturfokus nicht sichtbar ist. Also, dass man zum Beispiel so einen Rahmen hat um die Tastatur, also um diesen, genau, um die Tastatur, wo man gerade anklickt. Dann sind die Seiten auch unlogisch aufgebaut. Und was auch extrem störend ist, ist, dass halt Inhalte mit Werbebannern überschrieben werden.
Ja, dann weiß man manchmal gar nicht, wo man da gerade ist auf der Seite wahrscheinlich. Interessanterweise sind das Dinge, die auch Menschen nerven können, die nicht körperlich beeinträchtigt sind. Mir fallen da sofort einige Websites ein. Wie geht's euch?
Ja, also klar, mich nervt das auch, wenn man irgendwie das Menü nicht findet oder wenn das Menü unlogisch ist. Ich muss da 15 Mal das Gleiche anklicken quasi oder total nach unten scrollen. Ja.
Oder man kommt nicht wieder zurück, ja, man muss erst ganz umständlich zurückgehen. Ich sage mal ein Beispiel, ganz eiskalt jetzt hier zum Beispiel Lufthansa-App, also ist auch bei Apps so, habe ich vor ein oder zwei Jahren mal benutzt, dachte ich, kann man wirklich also in die Tonne kloppen. Aber das Interessante dabei ist, und darum geht es hier eben auch den TesterInnen oder die das veranstaltet haben, dass eben, wenn man Websites barrierefrei gestaltet, dass eigentlich auch alle davon profitieren, also dass wir alle eigentlich was davon hätten, wenn man das ein bisschen freundlicher gestalten würde.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe auch schon oft Sachen einfach abgebrochen, weil es dann eben nicht weiterging oder weil es zu lange gedauert hat oder weil man gar nicht wusste, wo man ist.
Aber das ist ja nochmal ein Unterschied, ne? Weil wir, also uns nervt das vielleicht und wir müssen es abbrechen, aber wir könnten,
wenn wir wollten. Benutzen. Genau. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied zur Barrierefreiheit. Vera, wurde denn in dem Testbericht, wurden da Websites explizit erwähnt, die es besonders schlecht machen?
Nee, also es wurden alle Websites erwähnt, die getestet wurden, also alle 71. Aber man hat das nicht gemacht. Man hat nur Positivbeispiele gezeigt, weil man, glaube ich, positiv motivieren will und nicht jetzt einzelne Websites an den Pranger stellen will.
Wir haben über Webshops geredet. Wie sieht's denn in anderen Bereichen des Internets aus? Gibt's da auch Erhebungen in Sachen Barrierefreiheit?
Die gibt es und da sieht es, was vielleicht noch ein bisschen schlimmer ist, nicht besser aus. Ende Juni wurde der Atlas der digitalen Barrierefreiheit in Deutschland vorgestellt. Da haben sich TesterInnen den digitalen Zugang zu rund 11.000 kommunalen Dienstleistungen angeschaut und die haben das nach 5 Kriterien untersucht. Also zum Beispiel, kann man die Schriftgröße verändern oder gibt es eine Vorlesefunktion oder kann man in wenigen Minuten erfahren, wo man einen Termin zur Verlängerung seines Personalausweises bekommt. Und das Ergebnis dieses Tests war, dass nur 3% der Angebote maximale Punktzahl bekommen haben. Also enorm wenig. Und das sind ja öffentliche Angebote, die eigentlich jeder gut erreichen können müsste. Man sieht es aber auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, zum Beispiel beim Geldabheben. Sehr eindrücklich hat das Jürgen Dusel mal geschildert. Er ist Beauftragter der Bundesregierung für Belange von Menschen mit Behinderungen.
Machen Sie mal die Augen zu und stellen Sie sich vor, dass Sie jetzt beim nächsten Mal bei Ihrem Geldautomaten einer Bank stehen und Sie wollen jetzt Geld holen. Sie werden feststellen, Sie haben erstmal große Probleme, den Slot zu finden. wo sie ihre Karte reinstecken können. Und dann haben sie Geldautomaten, die laufen mit einem Touchscreen. Sie können als blinder Mensch die Dinger überhaupt nicht bedienen. Sie fühlen da gar nichts. Und dann gibt es Geldautomaten, die sind von der Menüführung so, dass sie erstmal mit ihnen kommunizieren wollen, nach dem Motto, welche Sprache wollen sie denn kommunizieren? Das ist für Menschen, die blind sind, nicht so relevant. Es gibt Geldautomaten, die wollen erst den PIN haben und dann wollen sie das Geld haben, also den Betrag. Und es gibt Geldautomaten, die wollen erst den Geldbetrag eingegeben haben wollen und dann den PIN. Ich will Ihnen einfach sagen, das ist für Menschen mit Beeinträchtigung teilweise demütigend, vor solchen Geräten zu stehen. Und die Schlange wird immer länger. Und das bedeutet ganz konkret, dass Menschen mit Sehbeeinträchtigung, also so Leute wie ich kann nicht selbstständig Geld holen.
Ja, und ich muss zugeben, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ganz ehrlich.
Ich auch nicht. Und das ist natürlich Teil des Problems, das Bewusstsein so für die Belange von Menschen mit Beeinträchtigung, das ist einfach nicht so richtig vorhanden oder nicht genug vorhanden.
Ja, ich habe auch noch nie drüber nachgedacht. Ich habe auch neulich erst gelernt, dass mit der Vorlesefunktion, was wir eben gesagt haben, es gibt sogar so Screenreader, die das vom Betriebssystem ausmachen, weil es eben so viele Webseiten gibt, die das nicht können. Ne? Da muss man das selber vorschalten.
Vera, gibt es denn eigentlich klare Kriterien für Barrierefreiheit oder eine klare Definition, was Barrierefreiheit genau ist?
Genau, es gibt eine ganz simple Definition, die heißt, ich muss einen Service nutzen können ohne fremde Hilfe. So, das klingt simpel, kann aber sehr komplex werden. Es gibt 98 Aspekte, die man testet auf Barrierefreiheit. Die Quelle ist hier die Stiftung Pfennigparade. Das ist ein Rehabilitationszentrum für Menschen mit Körperbehinderung. Eine andere Quelle, die ich gefunden habe, spricht von 87 Erfolgskriterien. Also es ist auf jeden Fall sehr viel. Und das wird besonders jetzt darum auch relevant, weil im Juni 2025, also ziemlich genau in einem Jahr, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Kraft tritt und dann müssen Produkte und Dienstleistungen barrierefrei gestaltet sein, also Computer, Bankautomaten, Gelddienstleistungen, Webshops, also das alles muss dann barrierefrei sein.
Da wird sich ganz schön was ändern müssen, da muss ganz schön umgedacht werden. Was ich mich aber frage ist, wie kann man denn so etwas befördern, also jenseits dieser rechtlichen Rahmenbedingungen? Eine Möglichkeit wären ja vielleicht auch freiwillige Verpflichtungen. Du hast erzählt, dass an dem Testbericht für die Online-Shops auch Google beteiligt war und Google hat ja eine enorme Marktmacht. Wäre nicht zum Beispiel auch denkbar, weiß nicht, dass Google in seiner Suche Online-Shops oder andere Angebote, die barrierefrei sind, dann bevorzugt behandelt, nach oben rankt? Denkt man über sowas vielleicht nach?
Also es ist auf jeden Fall denkbar und auch wünschenswert. Hören wir nochmal Jürgen Dusel dazu.
Ja, das würde ich mir wünschen. Das kann ich eindeutig so sagen, weil es eben mit Qualität zusammenhängt.
Aber man kann auch ganz klar hier sagen, Google will das nicht machen. Das Argument ist, es ist nicht unsere Aufgabe. Sie sagen, Qualität setzt sich durch und dann ranken wir die natürlich dann auch hoch oder der Algorithmus. Aber ich habe das auch mit dem Google-Mitarbeiter, mit dem Sprecher von Google, wir haben das auch noch mal ein bisschen diskutiert. Das ist offenbar auch technisch nicht ganz trivial. Man hat das wohl schon auch mal gecheckt und schon mal probiert. Und da hat man quasi nur 20 Kriterien automatisiert erfassen können. Wir haben ja gehört, es sind über 80 Kriterien. Das ist also auch nicht so einfach.
Mhm. Ich habe aber mal gehört zum Beispiel, dass Google auch ganz normale Webseiten, wo kein E-Shop oder sowas ist, tatsächlich überprüft, ob der Kontrast der Schrift dort zu gering ist. Und je nachdem werden Sachen dann nach oben gerankt oder nicht. Wird jedenfalls immer so behauptet, aber Google lässt sich ja da auch nicht so richtig in die Karten gucken.
Nee,
ne?
Und das müsste man sich tatsächlich nochmal, das würden die auch machen, glaube ich, nochmal technisch erklären lassen, wo da die Fallstricke sein könnten und warum das so kompliziert ist, dass man das eben nicht machen möchte.
Ich frage mich jetzt noch, warum ist es dann nicht besser gestaltet, wenn es eigentlich möglich wäre?
Also das sind verschiedene Punkte, die da eine Rolle spielen. Es fehlt zum einen die Kompetenz, dass es auch in der Ausbildung nicht mit geschult wird. Mhm. Obwohl, ich habe auch gegoogelt, es gibt inzwischen auch Software-Tools, wenn man sich eine Website baut. Da ist das schon wirklich mit vorgesehen, dass man das eben barrierefrei machen kann. Aber es fehlt die Kompetenz. Dann, glaube ich, fehlt auch die Sensibilität dafür. Wir haben das ja vorhin besprochen mit den Geldautomaten, ja, dass man über sowas oft gar nicht nachdenkt. Und der Grund dafür ist wiederum, glaube ich, dass wir im normalen Leben eigentlich so gut wie gar nicht oder höchst selten mit Menschen in Berührung kommen, die körperliche Beeinträchtigungen haben, in der Schule nicht, aber auch im Berufsleben eigentlich nicht. Und dass darum das Bewusstsein dafür überhaupt nicht vorhanden ist.
Stimmt, ich habe auch mal in einem Radiostudio gearbeitet und da haben alle gesagt, ja, das Studio ist barrierefrei, es gibt einen Aufzug. Dann kam aber die Person, die ich eingeladen habe, doch nicht rein, weil es gab überall Kopfsteinpflaster und Bürgersteig, so, also vor dem Studio quasi. Also war es dann doch nicht barrierefrei, weil halt alle es dachten, aber niemand hatte die Erfahrung. So.
Machen wir uns nichts vor. Deutschlandfunk Kultur ist meiner Ansicht nach auch nicht komplett barrierefrei. Danke, Vera.
Gerne.
Europa versucht sich abzuschotten. Seit Jahren werden die EU-Außengrenzen immer schärfer kontrolliert und diese Grenzsicherung, die ist seitdem auch immer digitaler geworden. KI-Technologien kommen zum Einsatz, Technologien, die auf maschinellem Lernen beruhen. Auch hier das Ziel, Migration eindämmen, Menschen identifizieren und überwachen. Man kann das natürlich aus verschiedenen Gründen fragwürdig finden. Eine Kritik daran aber ist, dass die Maßnahmen die Fortsetzung von Kolonialgebaren bedeuten und dass sich deshalb koloniale Machtstrukturen und Logiken weiter vererben. Marie, du hast dir das, nennen wir es mal, koloniale Erbe der Grenzdigitalisierung genauer angeschaut. Koloniales Erbe und Digitalisierung, diese Wortkombination, die lässt einen erstmal stutzen, ne?
Ja, weil es gab ja in der Kolonialzeit keine digitale Technik und kein Internet und auch vor allem keine KI. Aber es gibt Techniken, die gab es damals schon in einer anderen Form, so wie Fingerabdrücke. Das hat mir Mirka Madiano erzählt, die ist Professorin für Medien- und Kommunikations- und Kulturwissenschaften an der Goldsmiths-Universität London. Und die hat auf einer Veranstaltung von der Heinrich-Böll-Stiftung genau das erzählt zum kolonialen Erbe der Grenzdigitalisierung.
A fingerprinting was used to address fraud. So it was introduced by the colonial powers in India, by British administrators.
Also sie sagt, Fingerabdrücke wurden in Indien eingesetzt, als es noch eine britische Kolonie war und da eben zur Bekämpfung von Betrug.
Mhm. Kurz zum Verständnis, für alle, die vielleicht in Geschichte nicht ganz so firm sind. Britische Kolonie in Indien, über welchen Zeitraum sprechen wir da?
Also die allerersten Fingerabdrücke gab es da in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und dann 1900 gab es auch in Südafrika die erste große Datenbank mit Fingerabdrücken. Und damals gab es das theoretische Fundament dieser Biometrie und dieser Fingerabdrücke kommt von einem Briten, der heißt Francis Galton.
Galton is actually descended from one of the His great-grandfather was one of the early slave trade.
Das ist Keith Breckenridge, der ist Historiker an der Universität Witwatersrand in Südafrika. Und er sagt, Goldens Urgroßvater, der war ein bekannter Sklavenhändler. Und auch er selbst war, wie es formuliert, immer sehr konservativ in seinen Ansichten zu Sklaverei. Er kam durch ein Interesse an Eugenik zu Fingerabdrücken, also quasi durch die sogenannte Rassenhygiene. Und Breckenridge sagt, dass Galton in den Fingerabdrücken eben einen guten Weg sah, People of Color zu verwalten quasi. Also den er aus einem biologistischen Rassismus heraus unterstellt hat, dass sie süchtig nach Identitätsfälschung seien. Das kann man in einem Zitat von ihm lesen.
Interessant. War mir nicht bewusst, dass Fingerabdrücke, die ja oft sehr positiv besetzt sind, weil sie so gegen Verbrechen eingesetzt werden, so einen eindeutig rassistischen Ursprung haben. Biometrische Identifizierung zum Nutzen der Kolonialherren, so könnte man das zusammenfassen, ne?
Genau, also der Rassismus liegt hier eben darin, dass man Menschen verwalten will und die davon keinen Vorteil haben, sondern nur die Kolonialherren. Und ja, Madiano argumentiert hier, dass diese Logik heute immer noch da ist. Also diese Logik, wir wollen Verbrechen bekämpfen dadurch von Leuten, die einfach so intrinsisch dieses Bedürfnis haben, Verbrechen zu vergehen. Also sie meint, in vielen geflüchteten Camps, zum Beispiel von der UN-Flüchtlingshilfe auch, gibt es Fingerabdruckscanner oder auch Iris- oder Augenscanner. Und die werden eingesetzt, um zu kontrollieren, dass man sich nicht zweimal Essen holt zum Beispiel.
Fingerabdrücke musste ich auch schon mal abgeben, aber aus völlig anderen Gründen, völlig andere Situation als im Flüchtlingslager. Iris-Scans oder Augenscan tatsächlich noch nicht. Das würde ich vielleicht bei Verbrechern im Hochsicherheitstrakt verorten oder in so einem Film.
Ja, ich finde auch, ich wusste das auch lange nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Und das ist auch ein weiterer Kritikpunkt. Ich habe da auch mit Petra Molnar gesprochen, die ist Rechtsanwältin für Asylrecht und bei der Digitalrechtsorganisation European Digital Rights. Und die hat sich viel mit Technik beschäftigt, die an den EU-Außengrenzen eingesetzt wird. Und sie hat eben gesagt, bei jedem Punkt, den man in so einer Flucht durchläuft, ist jede Station ist digitalisiert. Also in geflüchteten Camps gibt es eben Iris-Scans oder Gesichtserkennung. An der Grenze zu Italien oder Griechenland gibt es Überwachungsdrohnen, automatisierte. Es gibt KI, die Migrationsbewegungen vorhersagen soll, bevor sie überhaupt passieren. Oder es gibt auch KI-Lügendetektoren zum Beispiel. Und sie sagt eben, es gibt hier eine Doppelmoral, weil die Technik kann man an der Grenze einsetzen, auf Kosten der Privatsphäre und der Würde von People of Color. Aber wir hier, wir am Tisch sitzen, wir kommen da wahrscheinlich nie in Berührung. Ich weiß nicht, ob du, das wäre schon mal...
Ich meine schon, aber für uns hat es keine Konsequenzen und für uns aus Deutschland sowieso nicht, weil wir also einen Pass haben, womit wir im Grunde überall hinreisen können. Aber ich war schon mal in Dubai und da konnte man einfach so durchlaufen und ich glaube, es gibt schon Grenzen, wo man komplett durchdigitalisiert ist und dann einfach durchgeht. Aber für uns macht es nichts aus. Ne?
Gesichtserkennung gibt es vielleicht jetzt schon, genau, auch für uns. Aber genau, manche KI-Lügendetektoren zum Beispiel.
Lass uns noch ein bisschen weitersprechen über Technik, die schon in der Kolonialzeit angewendet wurde, auf eine andere, nicht digitale Art, also eine Art Vorstufe, könnte man ja sagen. Gibt es da noch mehr Beispiele für?
Ja, ich habe mit Michelle Pfeiffer zum Beispiel gesprochen, Medienwissenschaftlerin an der TU Dresden. Und Pfeiffer hat mir erklärt, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, so eine Software hat, die mit kurzen Stimmaufnahmen von Asylsuchenden so eine Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der Asylsuchenden bestimmten arabischen Dialekt zum Beispiel sprechen. Und das soll dann wiederum ja Aufschluss geben über das Herkunftsland. Und Pfeiffer hat sich auch angeschaut, woher diese Logik dieser Sprachbiometrie, wie das genannt wird, kommt. Und sie hat eine Sammlung von Sprachaufnahmen von Kriegsgefangenen aus dem Ersten Weltkrieg gefunden. Das waren Gefangene aus britischen und französischen Kolonien.
Das war eine besonders gute Möglichkeit, Klassifizierung von Sprachen und Dialekten zu produzieren. Und das Ganze ist aber entstanden in einem Kontext von der Produktion von Race, also von der Produktion von rassistischen Unterschieden. Die Linguisten haben auch zusammengearbeitet mit Anthropologen, die dann die Körper der Inhaftierten vermessen haben. Und diese Logik der Rassifizierung und des Rassismus, die Linguisten am Anfang vom 20. Jahrhundert sozusagen erfunden haben, mitproduziert haben, bestehen fort darin, wie diese sogenannte Sprachbiometrie eine Klassifizierung von Sprachen vornimmt.
Und sie hat eben auch gesagt, dass es diese Sprachbiometrie heute eingesetzt wird, um zu gucken, woher kommt jemand. Das ist auch faktisch auch oft gar nicht richtig, weil es heißt ja nicht, wenn ich einen bestimmten Dialekt spreche, dass ich auch aus dieser Region komme, ne?
Da gab es auch eine sehr interessante Aktion von netzpolitik.org, die genau das überprüft haben und genau auch so eine Fehler aufgezeigt haben, dass es eben gar nicht wirklich zuverlässig ist, da Bestimmungen vorzunehmen.
Genau. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel aus einer Recherche, die ich 2022 gemacht habe in Côte d'Ivoire. Früher hat man Elfenbeinküste gesagt. In dem westafrikanischen Land gab es eben ein riesiges Projekt, um biometrische Ausweise einzuführen, also wie wir sie hier haben mit Fingerabdrücken. Und da fließen auch Entwicklungshilfegelder der EU rein.
Das heißt, wir haben da die Fingerabdrücke, wir haben Fotos und das finanziert die EU.
Genau, das finanziert die EU. Und ich habe da mit jemandem gesprochen, Aklade Kwasi Sosten. Er ist Programmierer und hat damals in Abidjan gelebt. Das ist die Hauptstadt von Côte d'Ivoire. Und er ist eben ja als Programmierer pro Technik, pro Fortschritt. Er findet biometrische Ausweise gut. Aber dass sich die EU darum kümmert und dann europäische Unternehmen im Endeffekt auch, das kritisiert er. Er sagt hier, dass er sich wünscht, dass die afrikanischen Länder das selbst entwickeln dürfen, sich selbst entwickeln dürfen und dass Europa sich daraus hält quasi.
Müssen wir natürlich nochmal richtigstellen, Côte d'Ivoire, das ist nicht EU-Außengrenze, das ist viel, viel weiter weg, aber das gehört zum Plan der Grenzdigitalisierung der EU.
Ja. Genau, ich habe da auch noch ein Zitat mitgebracht von Abderrahmane Cissé. Der ist vom Konvent der Ivorischen Zivilgesellschaft. Das ist so ein Dachverband von NGOs, Vereinen und Parteien. Und er sagt, ja, es ist trotzdem Grenzdigitalisierung.
Ça peut créer des situations restrictives au niveau des migrants. Quand je dis une restriction,
CC sagt, dass die biometrischen Ausweise eben Migranten einschränken können, weil sie dann identifiziert und verfolgt werden können. Und er sagt auch, dass die europäischen Grenzen deswegen heute nicht mehr im Mittelmeer verlaufen, sondern eben externalisiert wurden, also sich bis nach Niger verschoben haben, weil da eben Grenzkontrollen durchgeführt werden. Oder zum Beispiel auch durch Frontex. Also so diese Länder, insbesondere Niger, kriegen eben auch Geld dafür.
Appuyer les États au point qu'ils puissent confectionner des cartes nationales d'identité biométrique.
Und Pfeiffer sagt, das wiederum reproduziert die koloniale Geschichte von Ausbeutung und Abhängigkeiten, eben dass diese Länder auch Geld dafür bekommen. Also es gibt dann eine finanzielle Abhängigkeit.
Ich finde das sehr, sehr interessant. Ich finde das aber auch traurig. Es zeigt so ein bisschen, es ist ja fast wie eine Art Kriegsführung, die da betrieben wird.
Ja, drastisch formuliert, aber könnte man so sagen. Es geht um Territorien, es geht darum, wer darf in unser Land rein. Ja.
Und es hat noch ganz andere Konsequenzen. Steffen Mauer hat da ein sehr gutes Buch drüber geschrieben, über die Grenzen und Mauern auf der Welt, die neuen. Und durch diese Grenzverlagerung, die du beschrieben hast, Marie, werden auch Gebiete, wo früher ganz informell Handel getrieben wurde oder sich Menschen ausgetauscht haben, die werden plötzlich zu einem Grenzgebiet. Mhm. Also nicht nur, dass Leute draußen gehalten werden, sondern auch im Land sind bestimmte Prozesse, eine bestimmte Kommunikation ist nicht mehr möglich.
Und was natürlich auch interessant ist, das wirkt so ein bisschen, als würden da schon so in so einer Art rechtsfreien Raum Dinge ausprobiert, die dann vielleicht später zu uns zurückkommen und dann schon perfektioniert hier vielleicht für ganz andere Zwecke auch noch eingesetzt werden.
Ja, oder eben auch nur da getestet und nicht bei uns ausprobiert, weil es eben Grundrechte einschränkt, aber an der Grenze kann man es mal machen.
Vielen Dank, Marie.
Gerne.
Und damit sind wir am Ende von Breitband angelangt. Wer mehr von uns möchte, in der Deutschlandfunk-App, da finden sich viele weitere Ausgaben oder auch direkt im Radio, jeden Samstag von 13 bis 14 Uhr. Feedback und Fragen gerne an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank an Vera Linz.
Ja, gerne.
Und an Marie Zinkan.
Gerne.
Und an Pia Behme, die im Hintergrund als Redakteurin gearbeitet hat. Jan Morgenstern war an der Technik. Ich bin Martin Böttcher. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.